Also nochmal herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir haben heute zu Besuch Usama Taraben. Herzlich willkommen nochmal, Usama, bei 99 zu 1. Hallo. Wir wollen heute natürlich auch über den Gazakrieg sprechen. Der Titel ist allerdings Ukraine-Krieg, Gazakrieg, staatliche Souveränität und die Moral. Ja, wir werden gleich direkt am Anfang ein bisschen Abriss geben, beziehungsweise einen Abriss erfragen bei Usama. Ja, letztes Jahr begann der Ukraine-Krieg, dieses Jahr ein neuer Krieg, diesmal in Gaza. Und eigentlich ja doch schon wirklich zwei in der Sache und auch in der Geschichte sehr unterschiedliche Konflikte. Warum soll man eigentlich jetzt über beide in einem Atemzug sprechen? Was ist der Hintergrund für das, was wir heute besprechen wollen?
Nicht der Hintergrund, sondern der Grund dafür, dass man das in einem Atemzug abhandelt. Dass es derselbe Mist ist, und zwar in zweierlei Hinsicht. Beide Kriege geben Auskunft darüber, wie die Subjekte beschaffen sind, die sie führen. Und dass sie bei allen Unterschieden vor allem sehr viele Gemeinsamkeiten, und zwar sehr tödliche Gemeinsamkeiten haben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, diese Gewaltorgien, die da jeweils stattfinden, die eine in Osteuropa und die andere im Nahen Osten, die werden begleitet von Orgien der Moral und der Rechtfertigung. Und auch mit Blick auf das, auf diesen Nebenkriegsschauplatz, stellt man eigentlich dann doch mehr unerfreuliche Gemeinsamkeiten als irgendwelche raffinierten Unterschiede fest. Das mal als erste grobe Rechtfertigung für das heutige Thema.
Ziel war also, dass wir auch mal heute versuchen, so ein paar dieser gängigen Ideen zu adressieren, mit denen diese Kriege dann in der Öffentlichkeit so besprochen werden. Ja, und Usama wird dann zeigen, ja, beziehungsweise verargumentieren auch, wie falsch diese gängigen Vorstellungen und auch der geläufige Umgang mit diesen Kriegen sind. Und auch, was für Schlüsse über die Staatenwelt und die Funktion der Moral in ihr gezogen werden können. Ja, da müssen wir dann unweigerlich auch über die Konflikte selbst sprechen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle werden wir auch mal was diskutieren. Aber gehen wir mal diese Ideen durch, beziehungsweise vielleicht Talking Points oder ja, moralische Themen, die so besprochen werden in der Öffentlichkeit und die ja wirklich auch bei beiden Konflikten sofort losgingen. Die eine große Frage, die dann gewälzt wird, war dann immer, dürfen die das? Ja, war das gerechtfertigt? Und wenn ja, für wen? Und wie viel davon ist denn da erlaubt? Und ist das völkerrechtswidrig? War das Selbstverteidigung? Wird von einem Recht auf Selbstverteidigung da Gebrauch gemacht? War es ein legitimer Widerstand oder ging der nun wirklich zu weit? Was hast du zu sagen zu dieser Herangehensweise an den Krieg oder an die Kriege?
Ich habe dazu zwei Zurückweisungen zu machen, in Form von zwei Gegenfragen. Die erste zurückweisende Gegenfrage an alle, die die Frage stellen. Und wenn es unser gemeinsamer Freund YouTube tut, dann geht halt die Gegenfrage an den jetzt. Wenn du schon fragst oder wenn ihr schon fragt, dürfen die das? Kann man dann mal für einen Anfang eine Verständigung darüber haben, was eigentlich das ist? Worüber redet ihr? Was ist das, wovon alle Welt wissen will, ob sie es dürfen oder nicht, die dies machen? Das ist das Erste. Die zweite zurückweisende Gegenfrage lautet, warum interessiert denn dich das, ob die das dürfen? Zur ersten Zurückweisung. Was ist eigentlich das, worum es da geht? Und da ist meine Auskunft theoretisch nicht sehr raffiniert. Und es wird sich ja schon seit ein paar Tagen auf Twitter davor gefürchtet, dass ich wieder ganz viele komplizierte Schachtelsätze mache, die keiner versteht. Heute wird's einfach. Schaut doch mal hin und hört denen zu, die diese beiden Kriege befehlen. Womit hat man es da zu tun? Da ist es kein Geheimnis. Erstens, die Kommandogewalt, die sie haben über ihre Leute, als Vorsitzende einer properen oder vielleicht auch nicht so properen, aber jedenfalls Staatsgewalt, benutzen sie im Kriegsfalle, so, dass sie die von ihnen kommandierten Menschen in Uniform stecken, die mit Waffen ausrüsten und an die Front schicken und denen den Auftrag geben, möglichst viele von den feindlichen Menschen umzubringen, bevor sie selber eine Handgranate mit den Zähnen auffangen, wie es in dem einen Film hieß. Wofür lassen Sie die Leute unter Ihrem Kommando sterben? Kein Geheimnis, keine Theorie dafür, dass die verletzte Bestimmungshoheit, die Sie haben, die Sie überhaupt auszeichnet als politische Gewalten und als Inhaber politischer Gewalt, über Ihr Territorium und über Ihre Leute wieder geheilt wird. Die ist nämlich verletzt worden von einem anderen Gewalthaber, mächtiger oder weniger mächtiger Art. Aber jedenfalls das lässt sich eine Staatsgewalt nicht gefallen, wenn sie Krieg führt, setzt sich und den eigenen Bestand und die eigene Heiligkeit und Gesundheit so absolut, dass sie die Leute dafür opfert. Die Leute in ihrer ganzen Existenz, in ihrem Leben, in ihren Lebensbedingungen und allen Lebensperspektiven. Die werden drangegeben. Wofür? Dafür, dass die staatliche Gewalt über sie sich den Einspruch, den sie offensichtlich so heftig als Verletzung empfindet seitens einer anderen Staatsgewalt, sich nicht gefallen lassen muss und den wieder gut macht, den rückgängig macht. Was Staaten da in einem Krieg also praktizieren und was sie klarstellen, das ist in der denkbar härtesten und existenziell tödlichen Art und Weise der Gegensatz, den sie als staatliche Gewalten zu den Leuten haben, über die sie regieren. Die schaffen denen an, die machen es denen alternativlos zum Schicksal, den Leuten, dass diese Leute die Basis, die Ressource, das Material im Krieg in diesem absurden Sinne das Verschleißmaterial ihrer staatlichen Herrschaft sind. Kriege, diese beiden, an denen kann man es wieder sehen, die sind, wenn man so will, eine große Aufräumaktion. Die räumen mit jeder in zivilen Zeiten einreisenden Lüge auf. Der Staat wäre für die Leute da. Im Krieg dreht es um und praktiziert, dass das eine Lüge ist und die Wahrheit ist genau andersrum. Zugleich ergeht die Klarstellung zu diesem Standpunkt einer staatlichen Gewalt und zu diesem Verhältnis, was sie zu den Leuten einnimmt, gehört unabdingbar, untrennbar, dass sie diese Staatsgewalt selber definiert, ab wo sie sich so verletzt fühlt, so beleidigt von ihrem staatlichen Gegner, angegriffen, dass sie jetzt mal für ihre Untertanen beschließen muss, ihr müsst sterben, damit diese Beleidigung aus der Welt schaffen. Wo das anfängt, das gehört überhaupt zur Freiheit und zur Souveränität einer staatlichen Gewalt. Das legt die selber fest. Die lässt sich nicht festlegen auf, bis dahin musst es dir gefallen lassen, das geht doch noch in Ordnung, jetzt hab dich mal nicht so. Nein, Staatsgewalt, Souveränität, wenn es eine Staatsgewalt dahin bringt, ist genau das Gegenteil davon. Das führt die vor oder führen die aneinander und gegeneinander vor. Klar, einerseits souveräne nationale Staatsgewalt hat zwei ganz unmittelbare, wenn man so will, Maßzahlen. Die eine lässt sich in Quadratzentimetern ausdrücken, das ist, wie weit sie reichen, und das andere sind die Leute, über die sie verfügt. Aber für eine Staatsgewalt ist das der Auftakt, ist das die Basis dafür, zu definieren, was sie darstellt, wie weit sie reichen will, und was sie sich von ihresgleichen schon mal auf keinen Fall gefallen lässt. So, das macht sie in dem Krieg zur alternativlosen Ansage für alle ihre lieben regierten Bürger. Und zwar macht sie das mit derselben Alternativlosigkeit, mit der sie das Leben von denen sowieso schon regiert. Nur deswegen kann sie überhaupt Krieg führen, nämlich die zu einem Krieg abkommandieren. Deswegen ist nicht hingehen keine Option. Gab ja diesen stutzdummen Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja, so ist es eben nicht. Der kommt dann schon zu einem hin in Form eines Einberufungsbefehls. Und wenn man meint, man kann ihn geflissentlich übersehen, dann kommen die, die einen aufs Schlachtfeld jagen. Weshalb sie in Deutschland ja auch gleich Feldjäger heißen, passenderweise. Weglaufen, wohin soll man denn weglaufen, ist auch nicht vorgesehen. Und wenn man sich das vom Halse schaffen will, dieses Lebensrisiko, dann muss man diese Subjekte und die Macht, die sie über einen haben, abschaffen. So, jetzt habe ich gleich mal schon die Alternativfrage beantwortet, bevor sie irgendein YouTube gestellt hat. Unterhalb davon geht's nicht. Ende der Durchsage. Ich habe ja schon angekündigt, heute wird's einfach. Mehr kommt in dieser Hinsicht nicht. Die zweite Zurückweisung, ich hoffe, das war jetzt so unverschachtelt, dass man es verstehen konnte. Die zweite Zurückweisung in Form einer Gegenfrage ist, warum interessiert denn das, ob die das dürfen? Wenn es das ist, worum es geht, so wie ich jetzt drüber geredet habe. Und da ist die Antwort auf meine dumm gestellte Gegenfrage lustigerweise, es bleibt weiter einfach dasselbe. Wo kommt dieser Rechtfertigungsbedarf her? Ja, der kommt überhaupt genau aus der Brutalität des Gegensatzes, der da in der Welt ist. Einerseits kann man ja sagen, Legitimationsbedarf, Rechtfertigungsbedarf, das gilt ja auch für den Hausgebrauch, den hat man immer nur im Rahmen von irgendwelchen Gegensätzen. Wenn du wieder fies zu deiner Frau bist, dann musst du irgendwie rechtfertigen, dass das jetzt in Ordnung war oder so. Und keine Mieterhöhung ohne längliche Begründung, warum das schwer in Ordnung geht. Der Krieg ist der verabsolutierte Gegensatz einer Staatsgewalt gegenüber dem Leben ihrer Leute. Und so absolut und so tödlich und so existenziell wie dieser Gegensatz ist, so dringlich ist der Rechtfertigungsbedarf. Aber so abzulehnen ist er dann auch. Weil was rauskommt, wenn überhaupt irgendwas rauskommt, wenn an Antwort irgendwas rauskommt, und auf die zielt's ja auch. Das weiß ja auch jeder, dass es in aller Regel die Antworten vor der Frage gibt, dürfen die das? Zielt darauf, dass die Leute sich das einleuchten lassen, was man sich nicht einleuchten lassen kann. Die absurdeste Existenzbestreitung, zu der man sich abkommandieren lassen soll. Die soll und die will gerechtfertigt sein, und so sehen die Rechtfertigungen dann auch aus. Und wenn man sich mal fragt, okay, also was wird gerechtfertigt, dass der ultimative Gegensatz einer souveränen Staatsgewalt über die von ihr befohlenen Bürger und über die zu den Bürgern des anderen Staats gleich mit, das ist das Prinzip Krieg. Und wenn irgendeiner meint, das stimmt aber nicht in der Ukraine oder das stimmt nicht im Gazastreifen, dann soll er das mal in den Chat schreiben. Hatten die Moral, die das rechtfertigt, vielleicht auch ein Prinzip? Antwort, ja. Worin besteht's? Und es bleibt einfach, es kommt nichts mehr Neues. Das Frappierende ist, dass das Prinzip aller moralischen Rechtfertigungen von sowas nicht drin bestehen, diesen Gegensatz zu leugnen, den da der Staat zu seinen Leuten einnimmt und den er ihnen aufzwingt, so dass sie dran sterben. Das ist nicht Leugnung, das ist auch noch nicht mal Beschönigung, sondern irrsinnigerweise, es ist die Beschwörung dieses Gegensatzes. Um jetzt vielleicht ein Beispiel zu machen. Der Selenskyj, fangen wir mit dem an, den können wir alle gut leiden, und Strack-Zimmermann, von der Leyen und Baerbock und alle wollen ihn knuddeln und am liebsten mit nach Hause nehmen, weil er so knuffig ist. Was hat er denn zu sagen? Der Krieg wird nicht aufhören, solange nicht der letzte Quadratzentimeter ukrainischen Bodens von russischer Okkupation befreit ist. Der hat es überhaupt nicht nötig, irgendwas zu beschönigen. Der sagt einem das richtig hin. Ihr sterbt für mein Kommando, und auf mein Kommando lege ich so eifersüchtig Wert, dass ich euch lieber jahrelang zu Schanden gehen lasse, als dass ich den Russen einen Quadratmeter ukrainischer Erde gönne. Da wird das, was man rechtfertigt, dieser brutale Anschlag auf das Leben der eigenen Leute, dieser Gegensatz in seiner ganzen existenziellen und systematischen Art und Weise, der wird zu seinem eigenen guten Grund. Man wiederholt ihn ja bloß. Man sagt nur, das ist es. Ich bin dazu entschlossen, euch zu opfern. Und das ist schon die Rechtfertigung. Und da kannst du mal, oder jeder, der zuhört, mal nachdenken, ob nicht zum Beispiel das, wie mit Opfern hantiert wird, genau ein Beleg für das ist, was ich sage. Für diesen schlichten Gedanken, über den ich heute nicht mehr hinauskommen werde. Die werden nicht geleugnet, Opfer. Heute hat mir mein Smartphone ungebeten beim Frühstück die Nachricht aufploppen lassen, in Deutschland gibt's demnächst auch einen Veteranengedenktag. Und man soll an Frankreich denken und Amerika, und da haben die das auch. Und okay, Deutschland hat also offensichtlich vor, auch demnächst wie diese guten, großen Nationen auf der Welt, immer zu sich in Kriege zu verstricken und Kriege zu führen. Und jetzt machen sie es noch gar nicht, aber haben schon das in petto, freuen sich jetzt schon drauf, die Opfer zu feiern. Weil tatsächlich in der Logik staatlicher Legitimation die Opfer nicht gegen die Sache sprechen, sondern sie adeln. Das meine ich, da hast du mit der Frage, dürfen die das? Wenn du der in dieser doppelten Weise nachgehst, was ist eigentlich das, worauf es sich bezieht, und was ist denn der Bedarf und die ganze Stoßrichtung, da mal nachzufragen, ob es erlaubt ist. Alles abgehandelt. Und ich weiß nicht, was du dir alles noch an Spezialfragen ausgedacht hast, über was es so an Kniffen und Unterpunkten von Rechtfertigung gibt. Es läuft immer auf das heraus.
Können wir doch direkt mal probieren, und zwar mit Enate aus dem Chat, die sagt, dass es dieser absolute Gegensatz ist, hat noch mehr Erklärung nötig. Es wird ja überall argumentiert, aber im Krieg werden ja eigentlich die eigenen Leute beschützt vor Vergewaltigung, Mord etc.
Naja, also die Leute, die sterben, die hat man schon mal nicht beschützt. Damit ist das eigentlich vom Tisch. Das andere ist, okay, der Staat. Und gerade bei der Ukraine, das soll man sich ja als eine große Babuschka vorstellen, als ein unschuldiges Opfer, die von so einer schlimmen Russenbande überfallen worden ist. Ist das denn so? Hat denn es die russische Armee wirklich in dem Sinne auf die Leute abgesehen, dass die erstmal so allein in der Gegend rumstehen und wenn nicht der ukrainische Staat um die Ecke kommt, dann werden sie das Opfer von einem russischen Angriffskrieg? Stimmt das denn? Es ist doch auch da andersrum. Als was kommen die Leute ins Visier und nicht nur ins Visier, sondern wirklich vor die Kanonenrohre feindlicher Armeen? Als die Bürger ihrer Staatsgewalt. Da wird an denen, jetzt sagen wir mal von Russland aus, eine Feindschaft ausgetragen. Die hat Russland doch nicht zu denen einfach als Menschen, sondern die hat die russische Staatsgewalt zu der ukrainischen Staatsgewalt, und dafür lässt sie ihre uniformierten Bürger auf die uniformierten oder auch nicht uniformierten Bürger des dann als Feindstaat definierten Staats losgehen. Und es ist doch auch bekannt, worin das im Falle Ukraine und Russland besteht. Der russische Präsident, der steht qua Amt. Der hat die Macht qua Amt. Der steht dafür ein, dass Russland entweder eine Weltmacht oder gar nicht ist. Und die russische Weltmacht, die Gleichberechtigtheit, vor allem mit der amerikanischen Weltmacht, sieht der gute Mann dadurch entschieden bestritten, dass die Ukraine ins westliche Lager gezogen werden soll. Und das duldet der so wenig. Der definiert russische Staatsmacht als identisch mit russischer Weltmacht und russische Weltmacht als identisch mit einer Feindseligkeit gegenüber der Integration der Ukraine ins westliche Bündnis, dass er beschließt, dafür wird jetzt dieses Land umgepflügt. Dafür sterben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Zehn oder zwischen mehrere Hunderttausend, keine Ahnung, wie viele Opfer dieses wunderbare Schlachtfest bis jetzt gefordert hat. Und umgekehrt, ja, die Ukraine, die verteidigt sich gegenüber Russland als Schutzmacht ihrer Bürger. Aber wie kommt man als ukrainischer Bürger überhaupt in die Lage, einer Schutzmacht zu bedürfen? Das ist überhaupt dasselbe, dass man so eine Schutzmacht dann hat, wie der Grund dafür, dass man sie braucht. Wie gesagt, aus der Nummer kommt man unterhalb von Abschaffung dieser Subjekte nicht raus. Denen muss man offensichtlich das Handwerk legen. Schnell, präzise und nachhaltig.
Vielleicht hake ich direkt ein, weil es gibt die nächste Frage, die eigentlich gut passt. Ukraine und Russland haben wir jetzt ganz gut besprochen. Und Dr. A. Ziegeldorf sagt, dürfen die das? Bei Israel wird diese Frage am wenigsten gestellt, jedenfalls nicht in der deutschen Presse. Gemeint ist ja wohl eher, darf die Hamas das? Weil das ist ja gar kein Krieg, sondern das ist Terror.
Mal noch unbenommen aller möglichen anderen Sachen, die einem dazu einfallen können. Ich will diese letzte Nachfrage oder diese letzte Bemerkung, die will ich mal auf das von mir aus etwas gewaltsam biegen, was ich eben gesagt habe, das Prinzip moralischer Legitimation von Krieg oder Delegitimation beim Kriegsgegner. Das besteht einfach schlicht in der ideellen Verabsolutierung dessen, was sowieso stattfindet. Wenn du dich mal fragst, Terror, nicht Krieg, sondern Terror, dann denkst du dir, ja, herzlichen Glückwunsch zu diesem Unterschied. Den Opfern ist es definitiv egal, ob sie im Rahmen eines Terroranschlags oder eines echt ordentlichen Kriegs den Löffel abgeben mussten, umgebracht worden sind. Eigentlich wieder das, worauf bezieht sich das? Und wie geht Legitimation oder Delegitimation von dem, worauf sich diese Arien und Orgien von Moral beziehen? Da ist ja nicht zu leugnen, dass es bei der Hamas einen Unterschied zu Israel gibt, den jeder kennt, nämlich in dem Gewaltverhältnis beider Seiten ist die Hamas total unterlegen. Da von Ohnmacht zu reden, würde ich eher nicht empfehlen, weil so viel Macht haben sie ja innerhalb von, ich weiß nicht wie viele Stunden, 1200 Leute umzubringen und auch ansonsten noch ein ordentliches Raketenterrorisieren zu entfalten, jetzt schon seit mehreren Wochen. Also von Ohnmacht ist wohl eher nicht zu sprechen, aber dass es eine unterlegene Gewaltpartei ist, das ist auf jeden Fall klar. Und dass diese Gewaltaktion auch von der Hamas nie und nimmer darauf berechnet war, sie könnte Israel schlagen oder sowas oder überhaupt nur ein Gleichgewicht des Schreckens oder irgendwas erzielen oder so, sondern dass die Logik dieser Gewalt anders funktioniert, richtig selber deutlich macht, dass sie sich gegen eine überlegene Gewalt richtet. Das ist so. Und das Irrsinnige ist, diese faktische Unterlegenheit versus die totale oder sagen wir mal sehr weitreichende Überlegenheit Israels, die sind in der Logik dieser Chatbeiträger da jetzt zitiert, ihr eigener guter Rechtfertigungsgrund. Die Unterlegenheit, die diese Gewalt zu Terror macht, also die ist es, die man ihr dann noch als den moralischen Vorwurf Terror reinreibt. Weil gewaltmäßig seid ihr eigentlich fast sowas wie eine Nullnummer. Deswegen wird man auf einer moralischen Ebene dem wohl damit gerecht, dass man sagt, den Zweck, den ihr mit unterlegener Gewalt, aber grimmig genug verfolgt, den glauben wir nicht. Terror als Vorwurf ist die Behauptung, die haben keinen politischen Zweck. Das ist böse und aus. Und wenn du eine halbe Minute drüber nachdenkst, dann stellst du fest, da ist die Eindeutigkeit, mit der die Hamas so unterlegen ist und die auch die ganze Art ihrer Gewaltentfaltung prägt, die macht man selber zum Mittel der Rechtfertigung, Schrägstrich der Delegitimation. Bei Israel genau umgekehrt. Das ist ja die humanistischste Armee der Welt. Das habe ich jetzt wieder gelernt. Zwischendurch hatte ich es vergessen, aber jetzt sagen sie einem ja jetzt wieder jeden Tag so. Was ist denn der Humanismus dieser Armee? Der Humanismus dieser Armee, das ist die moralische Fassung der totalen Überlegenheit, die sie in dieser Gewaltauseinandersetzung an den Tag legt, die sich mit dem Standpunkt verknüpft, wir führen keinen Krieg, sondern wir bekämpfen eine Terrortruppe. Da ist richtig noch das, dass man diesen Hamas-Leuten quasi den Status abspricht, ein regulärer Kriegsgegner zu sein. Das meint Israel so ernst, diesen totalen Überlegenheitsstandpunkt nicht, wir kämpfen hier nicht von Staat zu Staat, sondern von Staat zu Terrortruppe, dass die allen Ernstes es sich angelegen sein lassen, die Leute zu warnen. Die rufen vorher an. Das findet doch statt. Die rufen an und sagen, weck mal deine Nachbarn, gleich schlagen wir zu, da wächst dann kein Gras mehr. Lauft schnell weg, möglichst ganz weit weg. Das ist Terror versus Humanismus. Da ist Humanismus die moralische Fassung von Überlegenheit und Terrorismus ist die moralische Fassung von denen geben wir kein Recht und wir sind auch so überlegen, sie gar nicht von gleich zu gleich bekämpfen zu müssen. Dieser Spaß ist inzwischen einen Monat lang laut chirurgisch exakte Flächenbombardements über dem Gazastreifen auszuführen. Wo kommt denn das her, dass man in der ganzen Gewalt, die kein Auge trocken lässt, so viel Wert drauf legt, das ist Humanismus? Okay, woher der Bedarf kommt, so zu reden, liegt überhaupt an dem, wie grausam das ist, was man da macht. Und dass man meint, man könnte glaubwürdig diesen Krieg als eine große humanitäre Unterscheidungsaktion, eine Mülltrennungsaktion zwischen der Hamas und den anderen Gaza-Bewohnern sich selber klar machen und auch allen anderen verkaufen. Das ist überhaupt bloß die ideologische Aufbereitung der Überlegenheit, die aus den Gewehrläufen kommt.
Mao-Zitat von Ussi, um das mal festzuhalten. Der nächste große Brocken in der Diskussion, der ist ja dann, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich weiß, da gab es einige Punkte noch, die können wir auch eventuell nochmal ansprechen, aber ich würde gerne zu dem nächsten Punkt kommen, nämlich das nächste Argument, was dann gebracht wird. Wer hat denn angefangen? Na, also Russland hat angefangen, die haben ja diesen Angriffskrieg gestartet, die Hamas hat angefangen, weil die haben ja mit diesen Terrorangriffen am 7. Oktober Schluss gemacht mit all dem, was davor war. Also was ist denn daran eigentlich falsch, an dieser Frage, wer hat angefangen?
Ja, wer hat angefangen? Da habe ich die ganz heftige Nachfrage, womit eigentlich angefangen? Kann man darüber mal reden? Wenn man darüber mal ein bisschen nachdenkt, dann kriegt man mit, also man kriegt es vorgeführt und man kriegt es gesagt, dass da ein Gegensatz praktiziert wird. Krieg. Die eine souveräne Gewalt will sich nicht mehr an das Arrangement mit der anderen souveränen Gewalt halten, das sie bis dato gepflegt hat. Und dafür lässt sie die eigenen und die fremden Bürger über die Klinge springen. Der Gegensatz, der da gepflegt wird, ganz gepflegt in Form eines Krieges, der kommt nie und nimmer mit dem Krieg in die Welt, sondern der gedeiht dann hin zu einem Krieg. Du hast ja gefragt, was ist daran falsch? Wenn man das mal wirklich so nimmt, darin steckt eine Präsupposition in der Frage, wer hat angefangen. Also da ist ein vorgängiger Gedanke drin. Der geht ungefähr so, erstmal sind die Staaten irgendwie so in der Welt und leben irgendwie so mehr nebeneinander. Und dann fängt einer den Gegensatz an. Ist das so? Was sind sie denn? Ach, jetzt kommt die Leier schon wieder. Ja, institutionalisierte gesellschaftliche Kommandogewalten, die erstrecken sich auf Erdoberflächenteile und die Leute, die darauf rumwuseln und rumwesen. Damit ist schon klar, so eine Gewalt, woran findet die überhaupt eine Grenze? Sowieso bloß an ihresgleichen. Die beschränken sich, die sind ein Gegensatz zueinander in dem Moment, wo sie in der Welt sind. Und ich will nicht die Lüge verbreiten wollen, Krieg ist der Normalzustand zwischen denen. Das wäre ja wirklich kontrafaktisch. Aber dann steht schon mal so viel fest, Frieden ist ein Arrangement. Das lassen sie sich gefallen. Frieden ist ein Arrangement, das ist umso stabiler, je eindeutiger es zwischen denen, die da miteinander Frieden halten als Staaten, sich so sortiert, dass der eine gewaltmäßig überlegen ist und dem anderen den Frieden als Diktat aufnötigen kann. Und der hat keine realistische Chance, oder für den ist es kalkulierterweise nicht nützlich, ihn zu kündigen. Da merkt man schon, da verschwindet die Frage, wer hat angefangen? Die fangen an, sobald sie es gibt. Das sind sie überhaupt. Sie sind dieser Gegensatz. Nämlich, nochmal, das ausschließliche Kommando über die eigenen Leute und das eigene Territorium, was nach innen hin total eifersüchtig bewacht wird und was nach außen hin heißt, alle alternativen Ansprüche auf Kommando über meine Leute und dieses Territorium, ich grenze die aus und lass mir die nicht gefallen. Und das weiß auch jeder. Ach, der Putin, der hat ja die schöne europäische Friedensordnung tot gemacht. Wie hat die eigentlich angefangen? Ja, wenn man mal nicht danach fragt, wer hat den Krieg angefangen, sondern wer hat den Frieden angefangen, den der tot gemacht hat oder verletzt hat, diese Ordnung. Da kommt man zu dem, ich weiß nicht, wer in der Klipschule so weit aufgepasst hat, wird's wissen. Da kommt man drauf, da hat dieses wunderbare Europa, hat sich zwei Kriege geleistet innerhalb von 30 Jahren, zwischen 1914 und 1945. Und weil der erste so ein bisschen unentschieden offensichtlich ausgegangen ist, hat es dann gleich eben dann noch den zweiten gebraucht. Und der Frieden, den es gegeben hat, der hat seine Stabilität zuallererst mal gehabt, dadurch, dass er so schön eindeutig ausgegangen ist. Wenn man das begutachtet, und das war jetzt auch wieder alles keine große Theorie, wenn man einfach nur das Verhältnis begutachtet, was sie zueinander einnehmen, wo sie einen immer auch sagen, wer es vergessen hat, den erinnern wir immer am 1. September dran. Neulich haben wir mal einen Krieg gegeneinander angefangen, der hat sich gewaschen. Und einmal pro Jahr musste am 6. und am 8. August sich wieder dran erinnern lassen, dass die Amis wirklich Atombomben haben und dass sie sie wirklich auch schon mal eingesetzt haben. Und das ist der Frieden. So. Also ist es mal das, dann soll man das aber auch mal ernst nehmen. Und dann ist es absurd, in diesem Verhältnis danach suchen zu wollen, dass irgendeiner den Gegensatz quasi erst begonnen hat. Was du ja auch daran merkst, dass die Frage nicht zu beantworten ist, wer hat denn angefangen? Und dass sie nicht zu beantworten ist, wenn du von dieser Unterstellung ausgehst und die nicht thematisieren willst. Das merkt man daran, dass es dann immer sehr geschichtskundig wird. Die Frage nach dem Anfang, in dem Sinne ist sie gar nicht objektiv zu beantworten, sondern ist eine Frage der Entscheidung, wo man den Anfang sehen will. Waren es jetzt die Russen? Okay, unprovozierter Angriffskrieg. Sagt der Russe, naja, macht mal halblang. Seit 2014 massakriert ihr da diese Russen in der Ukraine. Sagt der Ukrainer wieder, aber ihr habt ja auch immer bei uns reinregiert und so weiter und so fort. Wenn du über die Hamas und Israel redest, da bist du sofort in 0,nix, musst du dir eine Geschichtsstunde darüber anhören, was die Geschichte ist. Und jeder kann immer zu dem anderen sagen, du warst aber vorher böse. Und dann bist du am Ende bei Abraham. Abraham sagt zu Bebraham, kann ich mal dein Zebra haben? So ein Schwachsinn. Hört man sich dann an und Netanyahu stellt sich allen Ernstes in die UNO mit einer Bibel und wedelt rum und sagt, das weiß er eigentlich schon seit 5000 Jahren, dass er darf, was er will. Ja, herzlichen Glückwunsch.
An der Stelle kommt vielleicht mein erster Einwurf, vielleicht nachfragen, ja, nachhaken, weil das hört sich dann doch so ein bisschen so an, als würde zum Begreifen eines Konflikts, also wenn man sich jetzt mal den Konflikt in der Ukraine anschaut oder auch den zwischen der Hamas und Israel. Als würde da dieser, ja, meinetwegen auch ein historischer Kontext keine Rolle spielen. Muss man denn aber nicht zum Begreifen der Konflikte, sei es jetzt in der Ukraine, ich meine, du hast es ja auch schon gemacht, beziehungsweise in unseren Analysen gucken wir uns dann doch schon an, ja, was ist die globale historische Entwicklung in der Auseinandersetzung des Westens mit Russland oder sei es in Israel jetzt Konflikt mit den Palästinensern. Da muss man sich Geschichte, Politik Israels angucken, vielleicht den Zionismus sich anschauen, Islamismus, der Hamas und so weiter. Es ist schon richtig, dass da vielleicht kein Wer hat angefangen mehr draus wird. Aber selbst wenn es darum geht, die Konflikte erstmal zu begreifen und auch nicht direkt irgendwie eine Partei zu ergreifen, da muss man sich doch schon historische Fragen stellen, sage ich mal, um ranzukommen an die Inhalte dieser Konflikte, oder nicht?
Je nachdem. Sagen wir mal Gaza-Krieg. und der Gegensatz zwischen der Hamas und Israel. Wobei, wenn ich das sage, der Gegensatz zwischen Hamas und Israel, würde mir da schon so mancher gar nicht mehr zustimmen, dass man überhaupt so reden darf. Wenn du dir im Jahr 2023 überlegst, warum macht die Hamas, was sie macht, die schickt, ich weiß nicht wie viel, 100 oder waren es über 1000 Kämpfer über die Grenze, schafft das überhaupt, dass die die überwinden und haut dem israelischen Staat diese blutige Blamage seines Schutzmachtsanspruchs gegenüber seinen Bürgern hin. Da merkst du jetzt das schon, so wie ich jetzt drüber geredet habe, das ist erstmal eine Aussage darüber, was die macht und offensichtlich, was sie will. Da habe ich dafür schon erstmal noch keine Geschichte gebraucht. Man kann überlegen, aber auch da gibt's nicht so viel zu überlegen. Da muss man auch wiederum den freundlichen Hamas-Führern nur mal zuhören. Die reiben einem schon rein, wie sie kalkulieren. Klar, und immer gleich in der Form, das geht aber ganz schwer in Ordnung. Das ist geboten. Dann kann ich das nachvollziehen und da bin ich auch immer noch nicht bei einer Geschichtsstunde, sondern man kriegt jetzt vorgeführt. Es gibt ein mit aller souveränen, also das kann man ja Israel wirklich nicht absprechen, mit aller souveränen Gewalt zum nicht eigenen Volk erklärten Menschenschlag, den man Palästinenser nennt. Ihr seid nicht mein Volk. Das ist nur die andere Seite von dem, worüber ich, und über nichts anderes rede ich mehr heute Abend, die andere Seite von dem, was ich genannt habe, der exklusive Hoheits- und Kommandoanspruch einer staatlichen Gewalt. Dazu gehört Eingrenzung und Ausgrenzung. Und in dem Falle eben die Ausgrenzung mit der Besonderheit, dass sie Leute aus ihrem eigenen Volk ausgrenzt, die auf einem Territorium leben, das Israel beansprucht und sich zumindest offen hält, wie sehr es das dann wirklich als ureigenes Territorium beanspruchen, demnächst wohl annektieren will, oder wie sehr es davon ablässt und nur verhindert, dass dort ein anderer Staat entsteht. Das ist das, was ich vorgeführt bekomme. Im Jahre 2023. Die Hamas macht diesen Angriff und sie setzt dem den politischen Anspruch entgegen. Erstens, das sind meine Leute. Die haben einen Staat, das bin ich, auch wenn es dazu nicht so richtig bringt. Und die Territorialfrage hält sich die Hamas genauso offen wie Israel. Das sagen sie ja, Ralaf Rasa. Wenn die Hamas so redet, dann meint sie das israelische Kerngebiet. Insofern macht sie klar, sie erkennt auch die Souveränität Israels über sein eigenes Territorium, also dieses, was man als israelisches Kernland bezeichnen will, wenn man es will, nicht an. Das ist der Gegensatz in seiner ganzen schrecklichen Schlichtheit. Davon sind die Leute das Objekt dort. Deswegen werden sie nicht am Leben gelassen. Kann man das festhalten? Und wenn man das festhält, dann hat man überhaupt die einzige reelle Grundlage dafür, in der Geschichte was anderes zu finden als lauter Rechtfertigungsanhaltspunkte. Ich kann deine Frage auch gutmütig nehmen und sagen, ja, okay, wenn du dich für Geschichte interessierst, dann interessierst du dich für die. Du musst dir nur klar machen, das Geschichtsinteresse und die Geschichtsgelehrigkeit, die es gibt bei diesem Krieg, richtet sich sowieso von vornherein auf gar nichts anderes als darauf, um mit Geschichte die Gewalt zu rechtfertigen, die man sich jetzt schuldig ist, die man den Leuten, den eigenen wie den Fremden, jetzt aufs Auge drückt. Das ist mal dazu zu sagen. Und dann gehört es in diese Rechtfertigungswirtschaft, dass man die gemeine Logik oder die dumme Logik immer bei der anderen Seite entlarvt, die man bei sich selber als das Grund- und Stutzvernünftigste von der Welt in Anspruch nimmt. Unprovozierter Angriffskrieg. Wieso sagt jemand immer zu unprovozierter Angriffskrieg? So zu benennen, diesen russischen Angriffskrieg. Unprovoziert. Da hat die Annalena irgendwie ein Wort gefunden. Moralisch ist es das Verbot, irgendeinen Grund, in dem Gegensatz ausfindig machen, überhaupt danach suchen zu wollen, den es offenbar gibt. Und das Gegending dazu, also die komplementäre diskursethische Kategorie, da ist das Wort Kontext eigentlich schon der ganze Witz. Jemand sagt, man darf das nicht aus dem Kontext reißen und da will er nichts erklären, sondern will was rechtfertigen. Wer sagt, in aller Regel, dieser Hamas-Anschlag, der hat doch stattgefunden in einem Kontext, den man nicht ausblenden soll und darf. Jedenfalls ist es mir noch nicht begegnet. Der will es in aller Regel rechtfertigen und umgekehrt, das Verbot, einen Kontext herzustellen, ist ein Gebot der Delegitimation. Das heißt dann irgendwie Relativierung oder Whataboutism. Ewig reden die Russen über den Donbass, wo wir doch gerade über Butscha reden wollen. Aber da merkst du, da bist du in diesem Hin und Her, stehst du im Wald. Geistig ist das höchst unergiebig. Und wenn du dann es rationell betreiben willst, dann musst du dir den Gegensatz machen, den es jetzt gibt. Und dann drängt sich's vielleicht auch auf, der hat seine Geschichte. Aber dann erklärst du die Geschichte und erklärst nicht mit Geschichte das, was jetzt stattfindet und vor allem rechtfertigst es nicht.
Okay, kommen wir direkt zur nächsten großen Frage, dem großen Einwurf, nämlich die auch wieder von zur Verteidigung von wirklich allen Seiten herangezogen wird. Nämlich die Frage, was sollen die denn sonst tun? Da wird davon geredet, dass Russland sich gegen den Westen verteidigen müsse, sich selbst behaupten müsse, dass die Ukraine keine Wahl hätte, in den Krieg gegen Russland zu ziehen, dass die Hamas gar nicht anders konnte, als sich mit Gewalt von der Besatzung freizuschlagen oder Israel quasi jetzt gezwungen wäre, Tausende von Zivilisten zu töten, um die Hamas eben auszuschalten. Vielleicht willst du dir die Frage nochmal vornehmen. Was steckt dahinter? Und vielleicht machen wir das mal wirklich ganz aktuell an dem Beispiel Israel und der Hamas. Aber natürlich, wenn du auch Richtung Ukraine gehen willst, gerne damit. Was sollen die denn sonst tun?
Dem Gebot der unverschachtelten Übersichtlichkeit für heute Abend weiterfolgend, komme ich wieder darauf zurück. Gegenfrage. Wer sind denn eigentlich die und was tun die denn schon längst? Wenn man dort diese Palästinenser nimmt und sich fragt, was sollen die denn tun? Da muss man mal bemerken irgendwann, dass man gar nicht über dieselben Leute redet. Da drängt sich doch nicht nur der Unterschied, sondern der Gegensatz zwischen Palästinensern und Hamas doch eigentlich auf. Ja, wir können nichts anderes tun, sagt mir die Hamas selber. Ich weiß nicht, ob du die Rede gehört hast von dem Ismail Haniyeh. Das ist so ein Hamas-Chef. Und er hat kurz nach dem Krieg, hat der auf diese Frage, was sollen sie denn tun, eine vollgültige Antwort gegeben. Inanna bakun ma bakia zahatar wa zaytun. Jetzt nimm das doch mal zum Nennwert. Geh mal der Antwort nach.
Übersetz mal bitte.
Ja, stimmt. Wir bleiben, solange Thymian und Oliven bleiben. Gut, auf Arabisch reimt sich's auch noch. Und das ist ja sowieso immer schon mal das Wichtigste. Aber was sagt der da eigentlich? Wenn ich es einfach nur als Rede nehme, das ist ein Indikativsatz, so redet der über seine Landsleute, dann sagt er denen allen Ernstes nach, die sind so unfrei, die sind so willenlos, dass sie auf diesem Land sind, wo sie sind. Das ist für sie so unverfügbar. Die wollen nichts anderes und sie können nichts anderes wollen. Die sind quasi wie eine Pflanze, verglichen mit der jeder Lurch und jeder beschissene Regenwurm quasi eine emanzipierte Existenz führt. Willst du dich so anreden lassen? Also man muss ja auch sagen, der Mann hat Eier. Ich täte mich nicht trauen, 2,5 Millionen ehrpusseligen Arabern auf den Kopf zuzusagen, ich halte sie für sowas Ähnliches wie Suppengemüse. Aber jeder weiß ja auch, wenn der so redet, es ist ein Partizip Präsens, Bakun, wir sind die, wo immer hier bleiben, dann ist die Unfreiheit, die der denen quasi als ihre Menschennatur andichtet, disponierte, verwiesen und verwachsen sein mit dem Boden, das ist die Unfreiheit, zu der er sie verdonnern will. Wenn der sagt, wir bleiben, dann ist es eigentlich das Kommando, hier geblieben wird. Weggelaufen wird nicht. Das kann ihm sogar jeder vorwerfen. Und ich weiß nicht, was an diesen Gerüchten dran ist. Die israelische Militärpropaganda, die sich ja da sehr viel Mühe in dieser Frage immer ausfindig zu machen, dass die Hamas selber die Palästinenser daran hindert, die Fluchtrouten überhaupt einschlagen zu können, die Israel ihnen humanistischerweise gönnt, zwischen 13 und 15 Uhr, solange Essensausgabe ist in der israelischen Armee oder was. Das kann einem wurscht sein, ob es stimmt. In diesen Einzelfällen, die da entweder aktenkundig oder auch nur erfunden werden. Es ist der freche Anspruch, den, da bin ich wieder bei dem zweiten Gedanken von den beiden, die ich heute nur hin und her wälzen will, nämlich der Hania, der verbirgt das gar nicht, der versteckt das gar nicht. Rechtfertigung funktioniert so bei dem, dass er das einfach verkündet. Lieber opfert er das Leben von Palästinensern, als dass er seinen politischen Widerstandsanspruch gegen Israel aufgibt. Das ist die Antwort auf die Frage, die er gibt, mit der Macht, die er hat, soweit er sie hat. Wenn du mich in Bezug auf den fragst, was soll er denn sonst tun? Dann wäre mal für einen Anfang mein Vorschlag, wie wäre es denn damit, die Leute ein bisschen in Ruhe zu lassen? Wenn du meinst, du willst für Palästina oder deine Mutter oder irgendwas oder irgendwen sterben, dann tu das, tu dir keinen Zwang an. Aber gleich 2 Millionen Landsleute mit dafür zu verhaften, das geht ein bisschen weit. Und wenn irgendein Politiker meint, er wäre ein Thymian, dann soll er sich ins Kräuterbeet stellen und die Schnauze halten. Aber das ist nicht im Programm. Und es ist ja auch wirklich nicht im Programm. Und zwar so richtig nicht. Was ich damit sagen will, ist, was einen so an dem Leuten wie ihn erbost, was den ja auch objektiv so gemeingefährlich macht, das ist, ja, man muss es so sagen, das ist eigentlich die Tatsache, dass er eben nicht einfach irgendeine sunnitische Flitzpiepe ist, sondern der Funktionär der palästinensisch-nationalen Filiale eines global alternativlos mit Gewalt durchgesetzten Prinzips. Welches Prinzips? Ja, über nichts anderes rede ich die ganze Zeit. Des Prinzips, dass Mensch, jeder Mensch, egal wo er ist, sobald er auf die Welt kommt und so lange, bis er einen Löffel abgibt, überhaupt nur als Angehöriger eines Volkskollektivs existiert, dass ein solches ist, dadurch und darin, dass eine Staatsgewalt, mehr oder weniger souverän, es zu einem solchen macht und dann auch konsequent als ein solches behandelt. Das war jetzt verschachtelt, aber hoffentlich verständlich. Auch zudem will ich den Gedanken, er übt doch, soweit er es ausübt, sein Regiment aus. Der entscheidet sich doch dazu, seine Leute in seinen politischen Gegensatz zu Israel so zu verfolgen, wie er dann die Leute davon betroffen macht. Das möchte ich nicht so verstanden wissen, dass er könnte auch irgendwas ganz anderes machen. Wenn man das nicht haben will, dass die Palästinenser überhaupt bloß diese Alternative haben, ausgegrenzte, rumgescheuchte, jetzt wirklich wie die Ratten aus ihren Löchern gebombte Elendsfiguren zu sein. Oder ob sie unter einer properen Staatsgewalt leben, die vor allem erstmal überhaupt nur proper wird, dadurch, dass sie einen Staatsgründungskrieg führt und ihn dann auch gewinnt. Wenn man das nicht will, dann muss man das Prinzip abschaffen. Keine Alternative. Das ist bitter. Und man kann das und soll das auch mal, bitteschön, an diesen Palästinensern der anderen Art sich klar machen. Verstehst du, die Frage, was soll ich denn sonst tun, die stellt sich nicht für die. Mit denen wird alles getan, über die ist verfügt. Im Fernsehen, ich weiß gar nicht mehr, welcher Fernsehsender es war, der hat mir irgendeinen Palästinenser vorgeführt, der hatte das Auto voller Kinder und hat einem gesagt, seine Frau muss da zurücklassen. Und fragt dann noch, Schulmafrut, was hätte ich denn tun sollen? Ja, ich habe keine Antwort und es gibt keine. Aber das ist nicht einfach so in der Welt, sondern das wird in die Welt geschafft. Das wird von den Subjekten, mit aller Gewalt in die Welt geschafft, die ihre Gegensätze an den Leuten austragen. Dann soll man aber auch das mal zur Kenntnis nehmen und nicht die schlechte Frage stellen, ob sie was anderes tun könnten, wo die einen sowieso nichts tun können und die anderen was vorhaben. Die machen doch schon längst was. Die pflegen nämlich ihre Gewalt und ihre Gewaltansprüche, ihren majestätischen Freiheitsanspruch, also der Bestimmungsfreiheit über das Leben der Leute, den pflegen sie gegeneinander. Und daran lassen sie die Leute zugrunde gehen.
Dann würde ich jetzt auch nochmal was probieren. Und zwar, weil die Diskussion wirklich jeden Tag hochkommt. Wir hatten auch vor kurzem ein bisschen darüber geredet und ich glaube, das macht Sinn, die auch nochmal hier zu führen. Es wird jetzt vielleicht mal ein ganz, ganz kurzer, längerer Block, um meinen Punkt ein bisschen klar zu machen. Weil ich glaube, wenn man den Ausführungen so zuhört und deine Punkte sind ja auch sehr grundsätzlich, so wie du ja auch selber sagst, dass du wiederholst ja eigentlich auch die ersten zwei Punkte, die du schon in dem allerersten Durchgang gebracht hast und führst immer wieder darauf hin zurück. Vielleicht, um das mal ganz direkt zu sagen. Es hört sich so an, als würde ja die Analyse des Geschehens in Israel jetzt an dem Beispiel hier dargestellt werden, als ja, da sind zwei sich gegensätzlich ausschließende Nationalismen oder sogar noch banaler irgendwie. Da sieht man mal, was der Nationalismus und was die Nationalstaaten für schlechte Projekte sind für die Menschen, dessen Verfügungsmasse sie sind. Und ich weiß nicht, beziehungsweise die Diskussionen, in denen ich auch oft beteiligt bin, drehen sich eigentlich immer darum, ob das eigentlich genug ist, um zu verstehen, was da passiert. Vielleicht mal konkreter. Es ist ja richtig, dass die Hamas sicherlich und wahrscheinlich auch viele von diesen Palästinensern, genauso wie die viele von den Ukrainern, da einen Nationalismus vertreten. Und der kritikabel ist und da angegriffen gehört und zu verstanden gemacht werden muss, dass gebracht werden muss, dass die ganze Geschichte eigentlich abgeschafft werden muss. Hat man damit aber dann wirklich jetzt diesen Konflikt ordentlich verstanden? Deren Nationalismus, also der Palästinenser, sage ich mal, meinetwegen jetzt auch nicht unbedingt der Hamas. Es gibt ja durchaus auch Palästinenser, die da sagen, ich hau hier nicht ab. Also egal was kommt, entweder ich habe letztens einen gehört, er hat gesagt, er bleibt hier, entweder über der Erde oder unter der Erde quasi, ja, lebendig oder tot. So, übrigens auch unabhängig davon, ob das Islamisten sind, es gibt Kommunisten, die so reden, Sozialisten, die so reden, Christen, die so reden. Und da will ich einfach mal sagen, Palästinenser sind sie doch eigentlich schon durch ein negatives Dekret. Das hast du doch eigentlich auch schon gerade gesagt. Erstens, die gehören per Definition nicht zum israelischen Ethnostaatsprojekt. Zweitens, die dürfen auch in den letzten 75 Jahren unter keinen Umständen irgendwie einen eigenen Staat haben. Drittens, die werden auch von keinem anderen Staat irgendwie aufgenommen, in dem Sinne, dass sie da ein Volk werden können. Also sie sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Volk als Unvolk. Die stehen in dieser Position und da haben sie erstmal nichts zu sagen. Völlig egal, wie sie sich dazu stellen, ob sie sich dazu nationalistisch stellen oder islamistisch oder kommunistisch, was auch immer. Erstmal sind die in der Position, in diesem Limbo. In einer Welt von Staaten sind diejenigen, die, oder nicht die einzigen, aber einer der wenigen, die da wirklich in diesem Limbo hängen. Die sind jetzt die Palästinenser. Macht man es sich also dann nicht zu leicht, wenn man den Konflikt im Kern einfach nur darauf zurückführt, dass da zwei Gegensätze miteinander konkurrieren? Eine andere Frage, die jetzt gerade in den Kommentaren gebracht wurden und die dann auch immer damit einhergeht. Ja, was, also ich meine, du hast es eigentlich auch schon beantwortet, aber ja, was soll man denn den Palästinensern dann raten? Geht es dann darum, den zu raten, den Nationalismus abzulegen, vielleicht gar irgendwie Kommunist zu werden, sich an der Stürzung der Hamas irgendwie zu beteiligen? Wäre denn damit irgendwie geholfen? Ne? Und eine dritte Sache ist, inwiefern, und das vielleicht dann auch nochmal zurück auf die Besatzung, und ich glaube, dann hast du meinen Gist, zurück auf die historische Frage, nämlich, mal ein anekdotisches Beispiel. Ich habe letztens, glaube ich, einen FAZ-Artikel gelesen, da wurde die Frage gestellt, ja, wie konnte die Hamas so brutal vorgehen? Die haben ja Kinder umgebracht und Babys umgebracht und Frauen umgebracht und Bäuche aufgeschlitzt und vergewaltigt und so weiter und so fort. Und die Antwort von diesem Artikel war, mit einem dicken Foto von einem Soldaten, der eine Tüte Drogen in die Kamera hält, ja, die Hamas-Leute haben Drogen genommen vorher und deswegen waren sie so gewalttätig. Und ist das nicht auch dann irgendwie immer der Versuch, zu abstrahieren von den eigentlichen Gründen, die ja einerseits vielleicht die Hamas verfolgen, vielleicht auch von der Gewalt, die Leute da erfahren. Und muss man das nicht alles eigentlich mit einbeziehen, wenn man über diesen Konflikt redet? Reicht es einfach zu sagen, die stehen im Gegensatz, in diesem nationalistischen Gegensatz, den sie sich quasi selber irgendwie schaffen? Das habe ich jetzt ein bisschen vergeigt, aber ich glaube, du hast mich erwischt. Insofern kannst du draufhauen.
Da will ich ganz entschieden für Unterscheidungen plädieren. Und ich glaube, über eins müssen wir uns nicht unterhalten, dass so wie die leben, dass das ein Dreck ist, dass das an der Grenze der Aushaltbarkeit ist, wie sie da in ihrem Gazastreifen einerseits abgeschnürt sind von der Außenwelt und dann eine irgendwie von außen finanzierte Verwaltung über sich haben, die immer mehr sein will, nämlich ein eigener palästinensischer Staat, dass das alles maximal schlimm ist. Da sind wir uns einig. So, jetzt ist die Frage, was nun? Ich komme mal so, nähere ich mich mal an eine Antwort an oder an eine, vielleicht ist es eine Kritik, ich weiß es nicht, vielleicht ist es nur eine Sortierung von dem, was du sagst. Neulich war auch wieder so ein schönes Video, man kriegt sie ja immer geschickt, ohne dass man danach fragt. Da war ein Kamerateam in so einem Krankenhaus im Gazastreifen, wie es da halt so zugeht. Und dann haben sie gehalten, die Kamera auf so ein kleines, ich weiß nicht, 6-, 7-, 8-jähriges Kind. Das war frisch operiert, hatte beide Beine operiert und hat die ganze Zeit geschrien, ich will meine Beine wieder haben. So, willst jetzt du oder soll ich zu dem Würmchen hingehen und sagen, Beine kriegst du nicht, aber demnächst vielleicht einen eigenen Staat? Und wenn du es überhaupt so weit überlebst, dann kannst du in 15 Jahren dir deine $10 staatliche Almosen irgendwo an einem Büro abholen. Da steht dann nicht mehr drauf Sultatul Filastinia, sondern Daulat Filastin. So ein richtig eigener Staat. Ist das gefragt? Ja, jetzt sagen alle wieder nein, so war es nicht gemeint und ich soll mal hier nicht so dramatisieren oder sowas. Aber was ist denn gemeint? Und wenn du die Palästinenser als Masse nimmst, wirklich als Menschenmasse, du hast gesagt, die sind das Objekt einer allseitigen Ausgrenzung. Der Staat Israel will sie nicht als Volk, er will zugleich die Hoheit über den Boden haben und die arabischen Staaten in der Umgebung sagen, ihr seid Brüder und Schwestern, aber bitteschön dort und nicht hier. Wie man das halt so hält unter Verwandten. So, da will ich diese Feststellung, ja, die ist ganz grundsätzlich. Dies sind Objekte, wenn man so will, Opfer des alternativlos gültigen Prinzips, dass der Globus aufgeteilt ist unter staatlichen Gewalten, die ihre Territorien und die ihre Völker definieren und regieren und von der Basis aus ihre weitergehenden Ansprüche gegeneinander. Ja, das ist eine ganz grundsätzliche Feststellung. Und da ist festzustellen, die Palästinenser sind da nicht einfach irgendwie außen vor gelassen. Die sind nicht von der Weltgeschichte vergessen worden oder haben sich nicht schnell genug angestellt in der Schlange, wo Staaten vergeben werden oder so. Sondern so sind sie von dem Prinzip betroffen. An denen wird schlagend geltend, wie unerbittlich dieses Prinzip gilt. Ja, das, jetzt habe ich selber dreimal Prinzip gesagt. Es ist prinzipiell, es ist grundsätzlich. Das ist was anderes, als zu sagen, das ist eine banale Allerweltsweisheit. Gilt's oder gilt's nicht? Und wenn das Prinzip ist, worunter sie leiden, dann steht fest, jedes Herumdeuteln an einer Perspektive für die ist erstens irrelevant. Weil das Prinzip schließt ja ein, der normale Mensch ist machtlos gemacht. Also wir und du, wir können uns jetzt drüber einigen. Ja, die sollen, wenn du mich fragst, rate ich denen was, dann läuft die Frage eigentlich drauf raus, wünsche ich ihnen was. Weil mehr habe ich sowieso nicht im Petto. Ob ich ihnen jetzt ausgerechnet einen eigenen Staat wünschen würde, das bezweifle ich. Weil es gibt ihn noch gar nicht. Und die leiden jetzt erstmal schwer drunter, wie sie von fremden Staaten behandelt werden. Aber die einzigen, die sich überhaupt anheischig machen, wir würden euch als unser Volk beanspruchen, Hamas oder dieser freundliche Opa in Ramallah, der so alt und so nie ist wie der Biden in Washington, die machen doch jetzt schon deutlich, wie brutal dieses Eigentumsverhältnis, was sie beanspruchen, beschaffen ist, wie gesagt, die Hamas dadurch, dass sie in Kauf nimmt, einkalkuliert hat, dass die humanistischste Armee der Welt eine Antwort gibt auf dieses Massaker vom 7. Oktober, die alles in den Schatten stellen wird und ja nach 3 Tagen schon gestellt hat, was Israel jemals an Gewalt gegen Palästinenser sich schuldig war. Und da war es ja noch nie ein Kind von Traurigkeit. Okay, wenn ich sage, die Hamas, das sind schlimme Finger und es sind sie. Aber sind sie deswegen? Wenn du dich fragst, na gut, dann nicht die Hamas, sondern die Fatah vom Mahmoud Abbas. Jetzt steht's in der Zeitung, er meldet sich an dafür, in der Zeit nach dem Gaza-Krieg die Verwaltungshoheit über den Gazastreifen zu übernehmen. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Da wird einfach munter gebombt und gestorben und demnächst sterben sie wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele von denen an Cholera oder was sich da jetzt so ausbreitet. Das ist alles noch mitten im Gange. Dann stellt der sich schon auf und sagt, er wüsste, was damit anzufangen. Er macht mal unverbindlich den Vorschlag, dass er nachher diesen Trümmerhaufen und diese Gemeinde von depravierten Gestalten übernehmen wird. Der lässt überhaupt keinen Zweifel daran, dass auch er den Zynismus eines staatlichen Herrschaftsanspruchs beherzigt. Die Leute sind für ihn da, also für den Staat da. Und wenn sie sterben, dann kommt es vor allem drauf an, wofür und ob sich's lohnt. Und er könnte sich im Moment vorstellen, dass es sich für ihn jedenfalls lohnt. Und das Arschloch soll ich den Palästinensern wünschen. Dann ist er demnächst auch im Gazastreifen euer Präsident. Mache ich nicht. Und dass es keine Alternative gibt, nur diesen Mist, das ist so. Und das ist eine bittere Erkenntnis. Aber überprüf, ob sie richtig ist. Prüf mal das Argument, ob das stimmt, dass das Wirken des Prinzips staatlicher Souveränität ist, woran jetzt die Palästinenser zugrunde gehen und nicht das Fehlen dieses Prinzips. Und wenn Ersteres stimmen sollte, dann ist klar, was die einzige Alternative ist und was schon mal überhaupt keine Alternative ist. Eine frohere Botschaft gibt's nicht. Gibt's erst wieder im Advent.
Wenn du sagst, das ist das Prinzip und wenn man was gegen diese Zustände hat, die dieses Prinzip hervorruft, muss man sich gegen dieses Prinzip wenden und schon gar nicht irgendwie auf dem Prinzip weiter beharren. Wäre es dann den Palästinensern zu raten, dass sie von diesem Prinzip ablassen, dass sie nicht nach einem eigenen Staat fragen? Wären die damit geholfen?
Verstehst du, das Prinzip schließt ein, dass ich ihnen nichts raten kann. Ratschläge, die kriegen sie jeden Tag mit dem Flugzeug als Flugblatt abgeworfen von der israelischen Armee. Geht mal da und da hin und zwar ein bisschen Dalli. Und auf Twitter meldet sich Afichai Adrai, das ist der für alle arabischsprachigen Freunde zuständige Sprecher der israelischen Armee. Und der sagt das dann auch immer noch mal. Verstehst du, ich hätte schon, wenn du mich fragst, will ich denen was raten? Wenn ich einen Ratschlag hätte, ich wüsste noch nicht mal, wie ich ihn an den Mann und die Frau bringen soll. Soll ich ein Flugzeug von der israelischen Armee chartern? Ist das gemeint? Okay, ich kann twittern. Das Dumme ist nur, ich habe 0 Follower.
Zu lange Sätze anscheinend.
Ja, wahrscheinlich. Zu lange Sätze. Das Prinzip, das hat einen Inhalt. Ja, ich reite drauf rum, es ist ein Prinzip, aber es hat eben diesen Inhalt. Die Welt, wirklich die Weltkugel, wenn man so blöd will, die ist angeeignet von staatlichen Gewalten. Und das versetzt die in die Lage, wenn sie der Meinung sind, wenn irgendeiner von denen oder deren Vertretern zu dem Entschluss kommt, ein Krieg ist mal wieder fällig, das alternativlos zur Lage der Leute zu machen, die sie dahin abkommandieren, beziehungsweise, soweit es die gegnerischen Leute sind, die sie darunter leiden lassen. Das schließt ein die Geltung dieses Prinzips, dass ich die zynischste, die größenwahnsinnigste und die dümmste Sau unter dieser Sonne wäre, wenn ich mir einbilden würde, ich hätte den Palästinensern irgendeinen Ratschlag zu geben. Lauft weg, ja, aber können sie denn weglaufen? Lauft nicht weg, ja, aber das machen sie ja eh schon nicht. Sollen sie da bleiben? Du verstehst, an denen hängt nichts. Aber das sind dann wirklich die ekelhafteren Abteilungen dieses Herumgerechtes. Wenn ihnen dann auch noch demokratische Auskenner sagen, hättet ihr mal nicht die Hamas gewählt, so ungefähr, dann müsstet ihr jetzt nicht unter einem israelischen Dauer- und Flächenbombardement leisten.
Oder hättet ihr mal die Hamas abgeschafft.
Ja. Hättet ihr die mal abgeschafft, ach so, ja. Verstehst du, da wird's dann endgültig blöd. Ich habe nichts zu raten, Und das will ich auch übrigens nur, damit mir jetzt hier nicht irgendeine, weiß nicht, wie viele Antisemitismusbeauftragten heute zuhören.
Es hält sich in Grenzen.
Damit ich auch das zu der anderen Seite hin auch gleich nochmal sage. Die Juden, die israelische Staatsbürger sind oder als potenzielle israelische Staatsbürger auf der ganzen Welt für sich beansprucht werden. Die gibt's ja auch noch. So. Und in Europa sehen sie sich einer Welle von Judenfeindschaft ausgesetzt, die hat sich gewaschen. Und auch denen gibt's nichts zu raten. Was sollte ich ihnen auch raten? In Frankreich, wo es ja richtig zur Sache geht, bis hin zu Messerattacken und so weiter. Die erinnern sich jetzt wahrscheinlich an 2015, als da nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo ist doch noch so ein ISIS-Kämpfer zu einem Hypercaché, zu so einem koscheren Supermarkt gefahren und hat da auch noch ein halbes Dutzend Leute umgebracht. Wie soll ich denen sagen, sie sollen im Internet einkaufen gehen oder was? Die Juden hier in Berlin oder überhaupt in Deutschland, von denen man jetzt in der Zeitung liest, die haben Angst, ihre Kinder in die Schule zu schicken, in die jüdische. Aber sind sich auch nicht sehr sicher, was mit denen passiert, wenn sie jetzt an eine normale deutsche Schule gehen. Soll ich denen raten, die sollen sich die Haare blond färben, sich andere Namen geben und ihre Kinder, was weiß ich, auf ein katholisches Gymnasium schicken? Weiß man doch, dass die Katholen, die haben immer viel Spaß an kleinen Kindern. Soll ich denen das sagen, wo jeder weiß, dass noch so viel erbitterter Wille zur Integration oder sogar zur Assimilation, zur Unkenntlichmachung jedes Unterschieds, den Juden in ihrer Geschichte, in ihrer europäischen, nichts genützt hat. Da hat der ausgrenzerische und dann vernichterische Wille des deutschen Nationalismus den Übergang in Wahn gemacht, dass er angesichts dessen, dass er keine Unterschiede mehr an denen gefunden hat, sich welche erfunden hat. Da hat er Rassengesetze gemacht und da hat er gewusst, wer in die Gaskammern kommt und wer nicht. Soll ich denen sagen, ach, setzt mal drauf, dass das einstweilen nicht angesagt ist. Ihr könnt doch mitkriegen, es läuft ja gerade umgekehrt. Die Stammtischbrüder, die Regierenden, was weiß ich, von Macron bis Friedrich Merz, dieses wunderbaren europäischen Abendlands. Die haben im Moment mehr Freude daran, mit Verweis auf die Feindschaft gegen euch, die arabischen Minderheiten an Pranger zu stellen und denen gegenüber ihre Ausländer-Raus-Politik zu betreiben, aus denen ihr diese Feindschaft erfahrt. Soll ich denen wünschen, dass das immer so weitergeht, dass der ausgrenzerische und ausländerfeindliche staatliche Wille dieser Kelch an ihnen vorübergeht und sich auf die Araber kapriziert? Soll ich ihnen wünschen, dass sie einen eigenen Staat kriegen? Ach, den haben sie ja. Und was ist denn jetzt? Offenbar, und auch das weiß man ja, ist es so, dass die Gewaltauseinandersetzung, die Israel gegen seine Feinde im Nahen Osten führt, sie als europäische Juden nicht beschützt. Fast hat man sogar den gegenteiligen Eindruck. Und was ist denn mit den Juden in Israel? Habe ich denen was zu raten? Also wenn du schon sagst, die Palästinenser, soll ich denen raten, sie sollen die Hamas abwählen und dann Gegenstandpunkt lesen oder was? Nein, habe ich denen in Israel was zu empfehlen? Ja, aber wem denn? Und jetzt kriegen 350.000 von denen, haben ihre Einberufungsbefehle gekriegt. Das ist auch eher keine Frage dessen, wie sehr die Anhänger irgendeiner Staatskritik oder auch nicht sind.
Okay, vielleicht kann ich den nächsten Punkt eigentlich auf was beziehen, was du vorhin auch schon gesagt hast, als du ein bisschen darüber gesprochen hast, was die Führung angeht dieser Nation oder möchte gern Nationen, möchte gern Staaten und inwiefern die wirklich das Interesse ihrer Subjekte im Auge haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ist, was du gesagt hast, aber da kommt mir ein Vorwurf beziehungsweise ein Argument zum Kopf, den auch alle Beteiligten immer wieder vorwerfen, nämlich, dass da gesagt wird, dass dieser oder jener Staat eben gar nicht wirklich sein Volk und seine Nation vertrete, dass die eigentlich unterdrücken und den Krieg den Leuten aufzwingen. Und das ist da eigentlich, ja, im Endeffekt, also man hört es zum Beispiel ganz oft in Bezug auf Russland, aber man hört es auch in der Ukraine. Ne? Da werden dann die weiß ich nicht, vielleicht die russisch affinen Menschen von Nazis in der Ukraine unterdrückt, die aber in Kahoot sind mit der Regierung und so weiter. Oder ja, Putin und seine Oligarchen, die denken gar nicht an das Wohl der Russen, sondern die verheizen die nur. Und das gibt's natürlich auch alles in Israel und in Palästina. Und ja, es ist doch auch ganz offenkundig auch schon so, also ich meine, das hast du ja auch gesagt, dass sie dann tatsächlich ja zu diesen Kriegen gezwungen werden, die tatsächlich nicht in ihrem Interesse sind. Also was hat man denn dann gegen dieses Argument zu sagen? Ist das nicht eigentlich eins, was man bringen könnte, was Sinn macht?
Ja, wenn es ein Argument sein soll, dann soll man es halt mal ernst nehmen. Was soll ich denn dazu noch weiter sagen? Das Auffällige ist doch, dass diese staatstheoretische Hellsichtigkeit immer bloß mit Blick auf die Mächte existiert, die man gerade nicht leiden kann. Du hast es ja gesagt, in Bezug auf Russland, da kann jeder, der sonst nichts weiter weiß über Russland und der sich dafür noch nie interessiert hat, der kann einem vorbeten, dass der Putin sein Volk in einen Krieg stürzt, von dem hat das Volk nichts und er wäre ein schlimmer Diktator und eigentlich sollten die Russen den stürzen. Und da wird auf Zeug verwiesen, auf NTV, da zitieren sie immer irgendwie so einen britischen Geheimdienst und die sagen einem dann immer, wo es wieder einem russischen Bataillon an Essen fehlt oder sowas. Und die werden ganz schlimm verheizt und so weiter und zwangsrekrutiert und so zu. Dasselbe Verhältnis, ein Staat, der einen Krieg gegen einen anderen Staat führt, der gebraucht die Macht, die er hat, über seine Leute, natürlich rücksichtslos gegen die, wie denn sonst? Der macht seinen Krieg doch nicht davon abhängig, ob die ihn wollen. Wo doch klar ist, das ist der ultimative Gegensatz gegen die. Also werden sie dazu verpflichtet und spannt der Staat das Volk unter sich zusammen und macht praktisch geltend, dass er die Lebensprämisse aller seiner Leute ist, für die das, wofür es die Prämisse ist, dann auch geopfert wird. Dasselbe Verhältnis findest du an der Ukraine gerade so. Auch der Zelensky hat man doch jetzt mitgekriegt. Er hat einen großen Schlag gelandet gegen irgendwelche korrupten Armeefunktionäre, die sich dafür bestechen lassen, Einberufungen zu hintertreiben. Und jeder, der bei Tageslicht Russisch spricht oder sowas, der muss sich irgendwie einvernehmen und befragen lassen oder so. Also, dass auch dessen Kommando eben eines solches ist, ein Kommando, der Standpunkt und die Durchführung politischer Herrschaft, das ist dort gerade so wie in Russland. Und da will es nicht nur keiner wahrnehmen, dass es dieser Gegensatz ist, sondern bin ich wieder bei dem zweiten Punkt vom Anfang, da wird dasselbe Mist, wird richtig gehend gefeiert, dass er es schafft, sein Kommando auch so durchgängig zu machen und die Schlupflöcher, die es da gibt, zu schließen. Dadurch, dass er diese Wehrkreiskommandeure auswechselt und so. Da sagt hier kein deutscher Kommentator, Scheiße für die armen Ukrainer, die sich jetzt nicht mehr freikaufen können, sondern Respekt. Na, wenn das nicht mal ein super Grund dafür ist, dieses Stück Korruptionsbekämpfung, dass wir ihn demnächst in unseren EU-Werteclub aufnehmen, dann weiß ich auch nicht. Dass der sich hinstellt und sagt, er opfert die Leute für sein scheiß ukrainisches Territorium. Das feiert man, er sowieso, aber auch alle, die was für ihn übrig haben politisch. Damit, dass man dann die Opfer selbst, von denen er sagt, die sind's wert, dass man die zum Zeugnis dafür macht, dass es das auch wert ist, wofür er sie opfert. Eigentlich geht es um nichts anderes und es liegt offen zutage, der brutalst mögliche Gegensatz, den er als kriegführender Oberkommandierender zu seinen kommandierten Ukrainern hat. Genau das liegt vor und das wird richtig gehend zelebriert und dann soll es in Ordnung sein. Und dann sind Opfer nicht nur das, sondern dann sind sie Märtyrer. Und wer kein Griechisch kann, sondern Arabisch, der sagt Shuhada und da sind es nämlich auch immerzu die Märtyrer. Und es gibt einfach kein Opfer, das kein Märtyrer ist. Wunderbar. Einerseits würde ich jedem, der mal diesen Gegensatz entdeckt, auf die Schulter klopfen wollen und sagen, na dann hast du endlich mal was entdeckt. Aber auf der anderen Seite weiß man ja, wofür es wieder bloß taugen soll. Für Legitimation auf der einen Seite und für Delegitimation auf der anderen Seite. Also der anderen Seite. Dafür taugt der Gegensatz. Der ist ein eigener guter Grund und jedes Opfer steht dafür. Deswegen werden sie auch permanent vorgezeigt.
Okay, nächster Talking Point aus der Mottenkiste. Und der ist nun wirklich ein bisschen mehr, ja, ich würde vielleicht sagen, ein bisschen linker. Den hat man ganz, ganz intensiv jetzt auch natürlich in Bezug auf Palästina und Israel, aber den hörte man tatsächlich auch bei der Ukraine, auch dort von beiden Seiten, nämlich diese Idee. Es mag ja schon richtig sein, übrigens ganz oft trotzkistisches Argument, es mag ja schon richtig sein, ja, das sind nationale Befreiungskämpfe, aber es sind eben Befreiungskämpfe. Die hätte man als Marxist zu unterstützen, weil die richten sich gegen den Imperialismus. Und daher müsste man auch sogar in Kauf nehmen, teilweise sagen das manche, nicht alle, aber man müsste dann auch sogar in Kauf nehmen, sich mit reaktionären Kräften, wie zum Beispiel Islamisten, zusammenzutun, weil man eben diese nationale Befreiungsbewegung erstmal hinnehmen muss. Was sagt man denn eigentlich zu solchen, ja, ich sag mal fast schon so zynisch taktischen Erwägungen darüber, wie man sich zu diesem Konflikt zu stellen hat? Als Marxist.
Als Marxist gar nichts. Das hat jetzt eine doppelte Bedeutung, der Satz. Das erste ist mal, na gut, Befreiung. Das ist ein schönes Wort. Man muss bloß davon absehen, wer sich wozu befreit. Ich möchte mal daran erinnern, das, was der Adolf Hitler gemacht hat, was der seinem Volk verordnet hat, auch ein gigantischer Befreiungskrieg war. Das ist mal das eine. Ja, man kann einfach sich nicht dafür interessieren, wer wofür unter Inkaufnahme welcher Konsequenzen da was macht. Und dass irgendein durchgeknallter deutscher Linker mit diesem Gemetzel im Gazastreifen was anfangen kann, das muss er dann bloß noch denen sagen, die da in den Sand beißen, weil das Gras gibt es da ja nicht so viel. Thymian gibt's. Ja, jetzt kannst du sagen, das hat was Zynisches und das hat's auch. Es hat auch was, das muss man dann schon auch noch sagen und da muss man sich eigentlich auch gar nicht so viel drüber aufregen, weil das ist ein Zynismus, der hat nun wirklich gar keine praktische Bedeutung. Das ist anders als der Zynismus eines Staatsmanns, dessen Kalkulationen dann wirklich die Opfer kosten, die sie kosten. Wenn die so daherreden, dann muss man vor allem mal sagen, ihr spinnt komplett, weil einerseits gesteht ihr ein, dass es ein Gegensatz ist, der sich da austobt. Der wird nicht von euch bestimmt. Der hat seine Subjekte und die haben ihre Interessen und ihre Ansprüche und dafür lassen sie es krachen. Und dann tut ihr doch gleichzeitig so, als ob das nicht die ganze bittere Wahrheit wäre, sondern als ob doch man so tun könnte, als ob das, was man selber meint, dass sich gehört oder was die Weltgeschichte bringen sollte oder so, in dem Konflikt irgendwie wiederfinden würde. Das ist ein bisschen eine vertrackte, aber dann doch eigentlich ziemlich trostlose Tour. Partout dieser Gewalt, die man da zur Kenntnis zu nehmen hat, ein paar Gesichtspunkte abzuringen, unter denen man sie gut finden kann. Das, was ich vorhin ganz am Anfang mal gesagt habe, Legitimation blamiert sich eigentlich an ihrem Bedarf. Vernünftigerweise verbietet sich die Legitimation aus dem Grund, aus dem sie immer so nötig erscheint. Und der eben darin besteht, das ist ein Gegensatz und in einem Krieg ist es Gegensatz pur gegen die Leute. Das zu befrachten mit, ich denke mir einen Gesichtspunkt aus, unter dem ich dem zustimme. Wie gesagt, solange es nur eine linke Knallcharge ist, hat sie keinem Palästinenser irgendwie wehgetan und keinem Israeli. Insofern eine harmlose Dummheit in Bezug auf die, um die es dort geht. Aber das dann gar nicht einfach harmlose und das gar nicht banale ist, indem dass man so tut, als ob der Krieg einem selbst irgendwie dann doch entsprechen würde. Irgendeinem Gesichtspunkt, den man selber an ihn anlegt. Das Einzige, was man damit leistet, und das ist dann schon hart, das ist, dass man sich selber dem Krieg entsprechend macht. Und nichts anderes ist Legitimation, auch wenn die normalerweise anders geht, also von Staaten anders betrieben wird als auf diese, wenn du jetzt irgendwelche Trotzkisten kennst, dann kennst du halt die, als die das machen. Aber eigentlich läuft es auf dasselbe raus. Das ist Legitimation. Gesichtspunkte geltend machen, unter denen man diesen Mist sich einleuchten lassen soll. Und da kann der, statt dass er mal mitkriegt, dass auch diese beiden Kriege, der Ukraine und der Gaza-Krieg, einem die Ohnmacht vorführen, zu der man verdammt ist, da kann er das wieder wunderbar sich wegschwindeln, indem er eben so tut, als ob wenigstens so ein bisschen der Krieg auch für das da ist, was er sich so wünscht. Und was wünscht sich ein Trotzkist? Wahrscheinlich irgendwie die, ja, keine Ahnung, was die sich wünschen. Ich habe ja versprochen, der Satz hat zwei Bedeutungen, den ich am Anfang gesagt habe und der gelautet hat, als Marxist schon mal gar nicht, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob es was nützt, aber es taucht ja immer wieder auf, dass man damit konfrontiert wird, naja, wenn du das so prinzipiell und so grundsätzlich kritisierst, ist dir doch klar, da sieht dann alles scheiße aus und dann nimmst du nicht die Alternativen überhaupt erstmal zur Kenntnis, die es ja doch irgendwie gibt und die Gesichtspunkte, unter denen man diesem Geschlachte was abgewinnen könnte. Und dazu will ich mal sagen, es ist genau umgekehrt. Es ist nicht so, dass ich als Marxist oder als Kommunist da oben drüber stehe und da drauf schaue und sage, alles Mist, weil ist alles nicht das, was ich will. Sondern wenn man sich das mal antut zur Abwechslung, das auf sich wirken zu lassen, was einem da praktisch eingeschenkt wird mit so einem Krieg. Und wie es dann auch noch einem so richtig propagandistisch auch noch aufbereitet wird. Wenn man das mal gelten lässt, dann kommt man auf die nicht sehr schwere Schlussfolgerung, dass das in dieser Welt kein Unglücksfall, sondern notwendig zu dem gehört, wie die Subjekte beschaffen sind, die diese Welt regieren. Und dass es zu denen wirklich bloß eine absagemäßige Kritik gibt oder gar keine. Verstehst du, ich finde das nicht schlecht, weil ich als Kommunist draufschaue, sondern weil die Sache so ist, wie sie ist. Und am Krieg wird es einfach unvermeidlich existenziell klar. Deswegen, auch deswegen ist man Kommunist und kritisiert es und sagt, das müsst ihr aus der Welt schaffen, liebe Leute. Und wenn er das nicht aus der Welt schafft, dann könnt ihr den Palästinensern was wünschen, dann könnt ihr den Ukrainern was wünschen, dann könnt ihr euch selber was wünschen und ansonsten hoffen, dass noch ein bisschen Frieden ist. Und dann darf man als Kind Friedenslieder lernen in der Schule. Kleine weiße Friedenstaube. Sich mit der Unmündigkeit arrangieren, zu der man verurteilt ist. Und hoffen und einen lieben Gott anbeten, dass der dafür sorgt, dass man verschont wird.
Gut, dann kommen wir mal zu dem letzten Punkt auf der Agenda. Denn in Deutschland, ja, Deutschland beschäftigt sich jetzt auch innenpolitisch immens mit dem gerade laufenden Krieg. Ich meine, das war bei dem Krieg in der Ukraine auch gar nicht anders. Auch dort war das innenpolitisch ein Riesenthema. Aber ja, vielleicht jetzt in Bezug auf die Staatsräson, in Bezug auf Israel, vielleicht auch nochmal ein paar Worte. Da wird gesagt, dass wir unverbrüderlich solidarisch mit Israel sind oder sein sollten. Steinmeier, Habeck und Co., die fordern mittlerweile schon recht unverblümt, vor allem natürlich von muslimischen Bürgern, diese Solidarität ein. Sonst droht dann gar schon die Ausbürgerung in manchen Fällen oder auf jeden Fall ja der Entzug eines Asylrechts. Ein ganz neuer Trend, habe ich gerade gestern gesehen, auch auf Twitter übrigens, vielleicht hast du es auch gesehen. Leute kaufen sich Hoodies mit dem Aufdruck der deutschen und der israelischen Flagge nebeneinander und der Text unten drunter, we stand with Israel, deal with it or leave. Es wird also immer klarer, dass jemand, der sich nicht solidarisch zu Israel bekennt, der sich nicht zu dem Existenzrecht Israels bekennt, immer weniger als Deutscher irgendwie zu gelten hat. Was hat das denn mit dieser Einforderung, dieser Art von Solidarität hier auf sich?
Jetzt laufen Leute wirklich solchen Hoodies rum.
Also ich habe jetzt noch keinen Shop gesehen, aber ich habe auf jeden Fall mindestens 4 Fotos gesehen von Leuten, die sich mit dem Ding ablichten lassen. So ist es. Ja,
wenn man sonst mit seinem Taschengeld nichts anfangen kann. Na gut, aber...
Ihr könnt auch spenden, 99:1, sehr gerne.
was hat es mit dieser Solidarität auf sich? Und da ist es schon wieder dieselbe Leier. Wer ist denn da eigentlich mit wem und mit welchen Konsequenzen solidarisch? Ja, Annalena Baerbock sagt, ich bin eine Israelin. Und dann sagt dein Freund Moshe Zuckermann, das ist entschieden nicht richtig. Sie ist es nicht. Gut. Aber was will sie einem denn mitteilen? Dann kann man sich mal naiv stellen und sagen, okay, mit Israel solidarisch sein. Wir sind mit Israel solidarisch. Jetzt nimm mal die drei Sätze. Was heißt da eigentlich mit Israel? Mit wem soll man da solidarisch sein? Mit Benjamin Netanyahu? Oder mit irgendwelchen Leuten, die in Israel jetzt im Knast sitzen, weil sie bei der Kriegskritik ein bisschen übertrieben oder sich da vergriffen haben? Oder soll man mit deinem Freund Moshe Zuckermann solidarisch sein? Oder soll man mit den Israelis solidarisch sein, die, weil arabischer Ethnie jetzt Angst davor haben, demnächst einem Pogrom zum Opfer zu fallen? Oder soll man mit den Israelis solidarisch sein, denen der Itamar Ben-Gavir jetzt erlaubt, sich mit Waffen einzudecken? Oder soll man mit den israelischen Siedlern solidarisch sein, die palästinensische Gefangene als Aschenbecher und als Urinal benutzen? Oder was? Oder mit 350.000 neu einberufenen Soldaten? Das ist mal die erste Gegenfrage, die ich da hätte. Und das zweite ist, was heißt eigentlich solidarisch? Worin soll eigentlich das überhaupt bestehen? Für einen normalen Deutschen besteht sowieso in gar nichts. Der Staat wartet nicht drauf, der muss auch gar nicht drauf warten, dass irgendeine Flitzpiepe sich ein Hoodie anzieht mit einer Sprache gewordenen Geschmacksverirrung drauf. Und die Solidarität, auf die dieser Staat angewiesen ist, die kriegt er, wenn, dann kriegt er sie von ganz anderen als denen, die Baerbock so anspricht. Dann kriegt er sie nämlich unter anderem von Baerbock selbst, aber vor allem kommt es ja auf die Solidarität mit Amerika an und da brennt ja erstmal nichts weiter an. Von daher ist es eine Nullnummer mal wieder, so ein Spruch. Aber jeder weiß ja auch, wie es gemeint ist. Jeder weiß ja, dass wenn die Baerbock sagt, wir sind alle solidarisch mit Israel, dann fordert sie die Zustimmung zu ihrer Israel-Palästinenser-Politik ein, die im Moment eben so lautet, auch als deutsche Macht, man bestätigt das Recht Israels auf diese gewalttätige Terrorbekämpfung, stattet sie womöglich auch selber mit aus und macht auf der Basis Politik. Eigentlich muss man sagen, wenn die Baerbock so redet, dann ist es die Aufforderung zur Solidarität mit ihr. Eben mit der Zustimmung, mit dem Abnicken dessen, was sie für nötig hält. Und da hat sie nicht nur keine Scheu, sich faktenwidrigerweise als Israelin zu outen, was nicht stimmt, sondern die hat vor allem auch überhaupt kein Problem, jede Windung und Wendung ihrer israel-solidarischen Politik damit mit abgegolten zu haben. Neulich war die im ZDF in dieser Sendung Was nun, Frau Baerbock? Man hat mit Bettina Schausten geredet. Und da hat Bettina Schausten immer kritisch nachgefragt, was denn das für eine Aufführung war mit dieser Enthaltung der Deutschen in der UNO-Generalversammlung. Ist es jetzt so, dass wir unverbrüchlich solidarisch mit Israel sind und deutsche Staatsräson und dann sowas? Und da hat die, Werte geleitet, wie sie ist und Werte geschult, wie sie ist, überhaupt kein Problem damit gehabt, dass sie sich da in Sachen Israel, also in Sachen Gegnerschaft gegen eine Verurteilung Israels, so vertrackt ist es ja, ein bisschen zurückgehalten hat, genauso aus Israel-Solidarität heraus zu rechtfertigen, wie dass sie sagt, die sind zu jedem Flächenbombardement, sind sie berechtigt, dass wir ihnen erlauben. Dann hat sie einem irgendwas vom Pferd erzählt. Dann hat sie gesagt, das ist doch für die Menschen, ist das doch wichtig, die im Gazastreifen die Geiseln von der Hamas sind, also diese gefangenen genommenen Israelis. Wenn man die befreien will, dann muss man die Gesprächskanäle offen halten und darf nicht so auf die Kacke hauen und so. Und da kann sie jede Zustimmung und auch eben jede Absetzbewegung damit rechtfertigen. Das ist es. Das ist der ganze Inhalt von diesem Satz. Einen anderen hat er nicht. Und dass sie einem damit auf den Geist geht. Und dass bei der Frau in Sachen Israel-Solidarität es tatsächlich drauf ankommt, im Unterschied zu diesen Hoodie-Käufern, das wiederum liegt an dem, jetzt komme ich schon wieder drauf zurück, an dem ersten Punkt, was sie da ausspielt. Wenn die so ganz grundsätzlich die Zustimmung zu ihrer Politik in Bezug auf diesen Krieg von ihren lieben deutschen Patrioten einfordert. Was sie da ausspielt, das ist die Souveränität, die sie über ihr Volk hat. Das macht sie überhaupt zur Außenpolitikerin. Die spielt sie aus, die bringt sie in Anschlag. Von der aus begutachtet sie diesen Krieg und schaut, was man in Sachen deutscher Macht und deutschen Einflusses da tun und womöglich da dem abgewinnen und sich ein bisschen sanieren kann. Beschworen wird es dann immer genau als das Gegenteil. Wenn wir unsere Macht besonnen einsetzen, dann ist es gut für alle, die betroffen sind.
Gut. Ich habe jetzt auch gerade noch mal im Chat geguckt. Ich glaube, ich habe nichts verpasst, was nicht schon in den Ausführungen von Osama erwischt wurde. Insofern wären wir dann jetzt auch am Ende vom Skript. Trotzdem noch mal die Frage an dich, Osama. Gibt es noch was, was dir auf der Leber liegt, was du noch loswerden willst? Ist irgendwas noch nicht gesagt worden von deiner Seite? Oder willst du noch was diskutieren?
Nee, lass.
Gut, dementsprechend nun vielen Dank an die Leute im Chat. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, dabei wart. Und es war ja dann doch eine recht gesittete Diskussion, obwohl über 600 Leute im Chat waren. Vielen Dank, Osama, für deine Zeit und deine Ausführungen. Und damit wünsche ich euch einen schönen guten Abend und bis bald.